Herzlich willkommen bei Kontrafunk aktuell. Am Mikrofon begrüßt Sie Andreas Peter. Heute ist der 15. Dezember 2025.
Auch wenn Sie in allen Kalendern irgendwann die Festtage ändern, unterstreichen und sogar belegen, diese hätte es nie gegeben, wird trotzdem in dir, tief und geheim, immer pünktlich Weihnachten sein.
Peter Flaches Adventskalender in Reimen.
Wir werfen gleich mit unserem Kollegen Colin McMahon einen Blick auf das tragische Geschehen im australischen Sydney, wo es einen antisemitischen Anschlag mit mehreren Toten und Verletzten gegeben hat. Wir sprechen mit dem früheren ungarischen Spitzendiplomaten György Vága über Neutralität, auch mit Blick auf den Ukraine-Krieg. Wir befragen den Schweizer Unternehmer Walter Denz, wie er unter der aktuellen antirussischen Stimmung in der lettischen Hauptstadt Riga eine Sprachschule betreibt, in der man auch Russisch lernen kann. Und der stellvertretende Chefredakteur des Schweizer Magazins Nebelspalter, Dominik Feusi, analysiert für uns und mit uns die ziemlich erfolgreichen Zollverhandlungen einer Gruppe Schweizer Unternehmer mit US-Präsident Donald Trump. Sie hören Kontrafunk aktuell. In der australischen Metropole Sydney ist es am Sonntag zu einem Blutbad gekommen. Zwei Männer hatten mit Schusswaffen mehrere jüdische Feiern zum Chanukka-Fest am berühmten Bondi Beach angegriffen. Australien steht unter Schock. Wir wollen den Versuch unternehmen, obwohl sich die Informationslage nach wie vor stündlich ändert, dennoch erste Erkenntnisse zusammenzutragen, die vielleicht ein erstes umfassendes Bild zeichnen können, wozu ich meinen Kollegen Colin McMahon begrüße. Hallo Colin.
Grüß dich, Andreas.
Colin, wir führen dieses Gespräch am Sonntag um 18.30 Uhr für unsere Montagsausgabe von Kontrafunk aktuell, um so aktuell wie möglich zu sein. Wie stellt sich im Moment für dich die Lage dar? War das ein antisemitischer Anschlag? Was lässt sich zu den Opferzahlen sagen?
Ja, das ist relativ klar. Es gibt ja diese Videos von den Tätern auf der Brücke, die im Internet rumgegangen sind. Und da sieht man, wie die Täter Zuschauer wegwinken, die quasi nicht zu den jüdischen Feiernden gehören und denen im Prinzip sagen, sie sollen abhauen. Also es scheint doch klar zu sein, dass sie diese jüdischen Feiernden am Strand von Bondi Beach attackiert haben. Und dort sind 11 Menschen gestorben, stand jetzt. Einer von den Terroristen ist tot und 29 sollen verletzt sein, darunter mindestens ein Kind, angeblich ein 12-jähriges Mädchen.
Gehen die australischen Behörden davon aus, dass die Opferzahlen weiter steigen?
Das kann sein, ja. Ich habe von Zahlen bis zu 60 gehört von Zeugen, die wollen auch mehr verletzte und möglicherweise tote Kinder gesehen haben. Also die Nachrichten überschlagen sich da.
Was lässt sich im Moment über die Attentäter sagen?
Der eine heißt Navid Akram, ist 24, Pakistani. Er schoss mit einem Gewehr, mit einer Langwaffe, wahrscheinlich eine Beretta BRX-1 mit NATO-Munition. Und dann haben wir noch den Toten, der heißt angeblich Khaled al-Nablusi. Nablusi kennen wir ja von der Stadt Nablus in palästinensischen Gebieten. Soll ein Palästinenser sein, der in Libanon gewohnt hat und der es nicht überlebt hat.
Hat sich die australische Regierung schon gemeldet mit ersten Maßnahmen?
Ja, Premierminister Anthony Albanese hat sein Entsetzen und sein Bedauern ausgedrückt, ohne das Wort Islam oder Juden in den Mund zu nehmen, wonach er gleich eine Reaktion von Premierminister Netanyahu aus Israel bekommen hat und auch aus der jüdischen Gemeinde Australiens. Der hat nicht so eine glückliche Figur gemacht. Albanese hat ja Palästina anerkannt oder angekündigt, diesen Staat anerkennen zu wollen. Und der Rabbi, der unter den Toten sein soll, Eli Schlanger, hat einen Protestbrief geschrieben zum Premierminister, um gegen die Anerkennung Palästinas zu protestieren. Und man spekuliert nun, dass das vielleicht auch mit ein Anlass für diesen Angriff gewesen sein könnte.
Hast du Erkenntnisse sammeln können, ob es eventuell noch weitere Attentäter gibt, die man aber einfach noch nicht festgenommen hat? Oder ist das Gefahrenpotenzial im Moment gebannt?
Also es wurde ein Sprengkörper wohl in ihrem Auto gefunden und Fahnen des Islamischen Staates. Von einem dritten Täter wird spekuliert. Es ist ja dieses Video zu sehen, auf dem ein Syrer, ein 43-jähriger Ladenbesitzer namens Ahmed al-Ahmed, unter Heldenmut einen der Angreifer von hinten stellt und ihm die Waffe abnimmt und diesen aber dann nicht erschießt, sondern laufen lässt. Und was aus diesem Menschen geworden ist, wer das war genau, es gibt auch Videos auf der Brücke, wo ein dritter zu den Tätern dazustößt. Die Polizei von Sydney wollte aber nicht bestätigen, dass es einen dritten Täter gab. Das werden wir vielleicht bis zur Sendezeit, werden wir Näheres wissen.
Gibt es Vorwürfe an die australischen Behörden, dass sie eventuell etwas übersehen haben oder eine falsche Politik betrieben haben, die dieses Attentat jetzt ermöglichte oder beförderte?
Ja, die Zeugen haben der Polizei vorgeworfen, relativ untätig geblieben zu sein. Die Polizeistation von Bondi Beach ist wohl nur 5 Minuten entfernt von dem Strand. Dennoch hatten diese Attentäter fast 20 Minuten Zeit. Und die Polizisten waren wohl mit dem Einsatz der Waffe sehr zurückhaltend. Also es hat eine ganze Weile gedauert. Die Schützen konnten nachladen und weiterschießen, bevor die Polizisten sich getraut haben, sich ihnen zu nähern. Und da gab es doch sehr kritische Bemerkungen von den Menschen am Strand, die sich gegenseitig geschützt haben, die sich teilweise über ihre Partner geworfen haben, um sie mit ihren Körpern zu schützen, wären die Polizisten sich da nicht herangetraut.
Gibt es eine Terrorwarnung für Australien?
Das habe ich noch nicht gehört, aber die Polizei hat den Angriff auf jeden Fall als Terrorattacke klassifiziert. Aber eine allgemeine Terrorwarnung ist nicht ausgesprochen.
Im australischen Sydney haben 2 mit Gewehren bewaffnete Attentäter bei Feiern zum jüdischen Chanukka-Fest am berühmten Bondi Beach ein Blutbad angerichtet. Mindestens 10 Menschen wurden ermordet, viele andere verletzt und ganz Australien ist in Schockstarre. Wir werden Sie hier im Kontrafunk in unseren Nachrichten und heute Abend ab 18 Uhr in unserer Live-Sendung 18:20 natürlich über weitere Erkenntnisse auf dem Laufenden halten. Ich bedanke mich für die ersten Einordnungen bei meinem Kollegen Colin McMahon. Vielen Dank, Colin.
Danke, Andreas.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges, aber auch in Bezug auf andere Konflikte, die mit mehr oder weniger militärischen Mitteln ausgefochten werden, hat der Begriff der Neutralität eine Renaissance erfahren. Allerdings muss man sich fragen, ob es echte Neutralität überhaupt noch gibt oder ob sie nur ein inhaltsleerer Fetisch ist. Wir wollen uns darüber unterhalten mit dem pensionierten ungarischen Spitzendiplomaten Dr. Györgyi Varga, der auf den postsowjetischen Raum spezialisiert war und ist. Zu seinen vielen beruflichen Stationen für sein Heimatland zählten unter anderem die Botschafterposten in der Ukraine, in Russland und in Moldau. Er war aber auch jahrelang Leiter der OSZE-Beobachtermission in Russland und konnte in diesem Zusammenhang 4 Jahre lang intensive Erfahrung im Donbass sammeln. Herzlich willkommen, Herr Varga.
Guten Tag, Herr Peter.
Warum betrachten Sie die Neutralität und alles, was damit zusammenhängt, unter den verschiedenen Aspekten eines Krieges für so wichtig?
Meiner Meinung nach, die Schlüsselthematik des Krieges in der Ukraine ist die Neutralität. Wir können es aus mehreren Aspekten analysieren, aber es gibt Minimum 2 sehr wichtige Aspekte. Der wichtigste ist für mich, dass die Ukraine im Jahre 2008 ein neutrales Land war, als sie von der NATO als künftiges Mitglied bezeichnet wurde. Meiner Meinung nach hat die NATO durch diese Entscheidung die Souveränität der Ukraine verletzt und dadurch die Lage in Osteuropa destabilisiert. Der zweite Aspekt ist der internationale Aspekt, wie der kollektive Westen die Verabsolutierung des Krieges in der Ukraine benutzt hat, keine neutrale Außenpolitik von Ländern zu tolerieren. Die Regeln werden von der westlichen Machtelite bestimmt und wer neutral ist, kann man sagen, hilft russischen Präsidenten Putin. Und wir können jeden Tag dieses Slogan hören, wo keine neutrale Position toleriert werden darf.
Versuchen wir mal, den Aspekt aus ukrainischer Sicht zu sehen. Trauen Sie sich zu, die ukrainische Sicht auf Neutralität, vor allem aber auch den Hintergrund einer Neutralität der Ukraine darzustellen?
Der Hintergrund ist klar. Es gibt grundlegende Dokumente, die die Staatlichkeit und die Souveränität der Ukraine im internationalen Recht bekräftigen. Das ukrainische Parlament verabschiedete im Juli 1990 die Erklärung über die staatliche Souveränität. In dieser Erklärung heißt es, die Ukraine werde ein dauerhaft neutraler Staat sein, der nicht an Militärblöcken teilnimmt und sich an den Prinzipien der atomwaffenfreien Staaten hält. Im Jahre 1991, im August, verabschiedete das ukrainische Parlament die Unabhängigkeitserklärung der Ukraine, wo diese Prinzipien erneut bekräftigt wurden. Im Dezember 1991 bestätigte auch ein Referendum den dauerhaften Neutralitäts- und Blockfreiheitsstatus der Ukraine. Die Verfassung von 1996 bestätigte dieselben Grundsätze erneut. Meine Schlussfolgerung ist, dass die NATO den Willen des ukrainischen Volkes und diese grundlegenden Dokumente ignorierte, als sie 2008 das Land als potenzielles NATO-Mitglied benannte.
Ein Krieg ist auch immer der Zeitpunkt, dass sich strategisches Denken in den internationalen Beziehungen anpasst, verändert. Das ist beim Ukraine-Krieg nicht anders. Wie schätzen Sie das ein? Hat sich die EU in dieser Hinsicht während des Ukraine-Krieges sehr verändert in Fragen Außen- und Sicherheitspolitik?
Die europäischen Politiker haben den Prozess der Problemlösung vom internationalen Recht in die Dimension der Moral verlagert. Die EU-Elite hat den Aggressor und das Opfer und die Bedingungen verabsolutiert, um neue Regeln einzuführen. Während dieses Krieges hat die EU nicht ein einziges Mal zu Verhandlungen aufgerufen. Frau Kallas, die Hauptdiplomatin der Europäischen Union, ist nicht bereit, diplomatische Tätigkeit mit Russland, mit dem Mitglied des UN-Sicherheitsrats, zu führen, um diesen Krieg zu beenden. Einstimmigkeit wurde durch Mehrheitsentscheid ersetzt, um riesige Geldmittel außerhalb der EU gegen den Willen von souveränen Mitgliedstaaten zu verwenden. Und wir haben eine koordinierende Kraft, die Koalition der Willigen, die ohne jeglichen institutionellen Hintergrund oder eine Legitimation Initiativen ergreifen. Dabei wird das wirtschaftliche Potenzial der EU-Länder mobilisiert und die Arbeit dieser Gruppe wird von außen von dem Nicht-EU-Mitglied Großbritannien koordiniert. Das ist heute leider das Hauptmerkmal der gemeinsamen Außenpolitik der Europäischen Union.
Sie haben die gewaltigen finanziellen Dimensionen der Unterstützung der EU für die Ukraine angesprochen. Da ist ja ganz brandaktuell gerade in der Diskussion, in der Debatte möglicherweise auch naht ein Beschluss in dieser Hinsicht, dass die beschlagnahmten russischen Devisenreserven in der EU benutzt werden sollen, um der Ukraine viel Geld übergeben zu können für ihre Verteidigung. Es gibt aber auch großen Protest dagegen, unter anderem von Belgien, Frankreich, aber auch von anderen Staaten. Und es wird argumentiert, dass Devisenreserven eines Staates auch so etwas wie diplomatische Immunität oder einen gewissen Neutralitätsstatus besitzen. Und es wird angemerkt, dass im Falle der Verwertung der russischen Devisenreserven damit ein internationaler Präzedenzfall, ein Sündenfall konstruiert wird. Sehen Sie das genauso?
Ja, natürlich. Ich glaube, die Krise des Entscheidungssystems der Europäischen Union entwickelt sich zu einem permanenten Phänomen, das keinen Konsens mehr erfordert. Brüssel hat die gesamte Funktion der Organisation der Verabsolutierung des Ukraine-Krieges untergeordnet. Der globale Westen verleiht dem Krieg in der Ukraine eine moralische Dimension und unter diesen Bedingungen kann man machen, was man will. Und natürlich, einige Länder sind schon dagegen. Vor Tagen haben wir erfahren, dass es eine Entscheidung gab, diese russischen Vermögen mal einzufrieren, ohne Konsens von den Mitgliedstaaten. Und es gab Länder, die dagegen waren. Slowakei, Ungarn, Belgien, Malta, Italien. Und natürlich, wir hoffen, dass die Staats- und Regierungschefs am 18. Dezember in Brüssel können darüber noch diskutieren und diese falsche Richtung zu verbessern.
Herr Wagger, sind wir als Welt, als Menschheit in eine Epoche zurückgekehrt, in der das Recht des Stärkeren gilt?
Wissen Sie, die europäischen Trends sind leider ungünstig. Noch vor 2 Jahrzehnten haben sich die Österreicher die immerwährende Neutralität Österreichs nicht so vorgestellt, dass sie im Rahmen EU verpflichtet werden, in einem Krieg politisch und finanziell wirtschaftlich Partei zu ergreifen. Früher wäre es für ein neutrales Österreich nicht akzeptabel. Undenkbar, das wurde undenkbar gewesen, die Aufrüstung eines Kriegführenden zu finanzieren. Die Slowakei und Ungarn stimmen heute gegen die Finanzierung eines Krieges, aber die Regierung von Österreich stimmt zu. Die Globalisten mögen die Schweiz, Österreich, andere neutrale Staaten wie Moldau, Georgien innerhalb der Organisation haben, die sie wirtschaftlich und politisch kontrollieren können.
Ist angesichts des Grauens des russisch-ukrainischen Krieges überhaupt denkbar, dass, wenn es zu einem Waffenstillstand kommen sollte, über kurz oder lang, dass die Ukraine tatsächlich eine neutrale Position einnehmen kann? Ist das realistisch?
Die Globalisten lassen die ihnen ausgelieferte Ukraine für unerreichbare Ziele kämpfen. Um ihre eigenen politischen Ziele zu erreichen, nämlich Russland in die Knie zu zwingen. Zu diesen westlichen Staaten stehen heute die USA, Ungarn und Slowakei in Opposition. Marco Rubio, der neue US-Außenminister, hat 6. März anerkannt, dass in der Ukraine ein amerikanisch-russischer Stellvertreterkrieg stattfindet, der beendet werden muss. Washington hat in dieser Richtung mehrere Initiativen ergriffen, die von der Koalition der Willigen kontinuierlich durch störende Schritte blockiert werden. Ich bin der Meinung, dass die einzige Möglichkeit für die Ukraine ist, zu dem ursprünglichen verfassungsmäßigen Zustand, zu der Neutralität zurückzukehren. Die Geburtsurkunde, dann kann ich so sagen, die Geburtsurkunde des ukrainischen Staates, das heißt die Erklärung über Souveränität und Unabhängigkeit, sprechen über eine neutrale und blockfreie Ukraine, wie es auch von einer Volksabstimmung bekräftigt wurde. Dank der US-amerikanischen Bemühungen in diesem Jahr gibt es heute Hoffnungen, die Ukraine zu dem neutralen Status zurückzubringen. Die Neutralität ist eine Bedingung auch von Russland, um diesen Krieg zu beenden.
Wie aktuell ist Neutralität in unseren Tagen und ist überhaupt ernsthaft eine Möglichkeit, kriegerische Konflikte nachhaltig zu befrieden oder sie gar überhaupt erst zu vermeiden. Wir unterhielten uns dazu mit dem erfahrenen und geachteten früheren ungarischen Spitzendiplomaten György Varga. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Varga.
Schönen Dank für die Einladung.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Seit Russland die Ukraine überfallen hat, versucht der Westen, Russland auf vielfältige Weise zu bestrafen, nicht nur ökonomisch. Russische Sportler und Künstler werden von internationalen Veranstaltungen ausgeschlossen. Selbst scheinbar unangreifbare Heroen der russischen Literatur wie Tolstoi oder Dostojewski werden behandelt, als hätten sie den Plan für den Ukraine-Krieg persönlich entworfen. Die russische Sprache ganz allgemein ist in Verruf geraten. Vor allem in den drei Staaten des Baltikums wird Russisch regelrecht bekämpft. Wir wollen das im Folgenden am Beispiel von Lettland diskutieren. Und zwar mit Walter Denz, einem Schweizer Unternehmer, der in Russland und Lettland Sprachschulen betreibt. Herzlich willkommen, Herr Denz.
Guten Tag, Herr Peter.
Herr Denz, Ihre Sprachschule in der lettischen Hauptstadt Riga läuft eigentlich ganz gut, wie Sie in einem Gastbeitrag für die Schweizer Weltwoche Anfang Dezember erklärten. Zugleich äußerten Sie dabei auch Ihre Besorgnis über die Feindlichkeit gegenüber der russischen Sprache in Lettland. Wie macht sich diese Feindlichkeit eigentlich konkret bemerkbar?
Sie macht sich nicht bemerkbar in der Gesellschaft eigentlich. Also wenn man mit den Leuten spricht auf der Straße, kommt man mit Russisch immer noch sehr gut durch. Die Stadt Riga ist bilingual. Die meisten Einwohner sprechen sowohl Russisch als auch Lettisch und vor allem die jüngeren Leute sind natürlich mit Lettisch aufgewachsen, ja. Aber sie sprechen immer noch zu Hause Russisch, wenn ihre Familie eben einen russischsprachigen Background hat. Was ganz wichtig ist, man muss unterscheiden zwischen Russen und Russischsprachigen. Die russischsprachigen Einwohner Lettlands kommen aus verschiedensten ehemaligen Sowjetrepubliken. Das ist nicht nur Russland, das sind auch viele Ukraine, Armenier, Georgier, Aserbaidschani und so weiter. Was sie einfach gemeint haben, ist die russische Sprache. In der Politik dort wird Russisch oder der Status der russischen Sprache instrumentalisiert von verschiedensten Parteien. In letzter, gerade seit 2022, sieht man einen Trend Richtung Marginalisierung der Sprache. Das ist etwas, was eigentlich in einem europäischen Staat nicht geht. Es handelt sich um eine große Minderheit und die Leute, die in Lettland ihr ganzes Leben verbracht haben, die lettische Staatsbürger sind, die einfach zu Hause Russisch sprechen und nicht Lettisch, haben mehr und mehr Probleme. Diese Sprache können sie im Alltag noch gebrauchen, aber wenn sie kein Lettisch sprechen, und es geht vor allem um die älteren Leute, die nie Lettisch gelernt haben, die werden marginalisiert und darüber können wir noch sprechen, was es genau da geht.
Sie haben in der Weltwoche geschrieben, dass Russische oder vielmehr die Menschen, die Russisch lernen wollen, bei Ihnen in der Sprachschule in Riga, will nicht sagen, Ihnen die Tür einrennen, aber doch da sind, also nicht in der Zahl verschwunden sind, wie man das annehmen könnte. Sind das alles Letten, die bei Ihnen Russisch lernen in der Sprachschule oder wie setzt sich das zusammen?
Nein, das sind keine Letten, das ist ein internationales Publikum. In der Mehrzahl sind das Studenten aus Amerika. Wir haben viele junge Studenten und auch Schüler aus Italien. Die kommen Westeuropäer. Es sind Leute mit einem beruflichen Hintergrund, die Russisch benötigen für ihre Arbeit. Das sind Vertreter von NGOs, von Botschaften, von staatlichen Behörden aus den verschiedensten Ländern, die jetzt halt zu uns nach Lettland kommen, weil sie nicht mehr nach Russland reisen können, ja. Also wir betreuen ein internationales Publikum und nicht ein lettisches. Das ist ganz klar. Und also was wir auch machen, wir unterrichten nicht nur Russisch, wir unterrichten auch Lettisch und Ukrainisch. Wir sehen uns nicht als eine Speerspitze der russischen Sprache. Wir unterrichten einfach das, was wir auch früher schon gemacht haben in Russland, slawische Sprachen, für die es eine Nachfrage gibt. Und die Nachfrage für Russisch ist immer noch da. Russisch bleibt dann in Lingua Franca in verschiedenen Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Ja. Ob das jetzt der Fall sein wird später in der Ukraine, weiß niemand. Wie lange das noch anhält in den baltischen Republiken, weiß auch niemand. Aber Lettland ist das Land der baltischen Republiken, wo die russischsprachige Mehrheit am größten ist. Ja. Das ist einfach historisch bedingt. In Lettland, über das ganze Land, sind es über 35% Russisch sprechen und in Riga ist es eine Mehrheit.
Sie hatten in dem schon erwähnten Artikel einerseits geschrieben, dass Sie erstaunlich locker behandelt wurden durch die Behörden, was die Genehmigung der Schule betraf. Andererseits überlegen Sie, ob Sie nach Litauen ausweichen mit der Schule. Warum? Welche Schwierigkeiten haben Sie im Moment?
Wir werden nicht mit der Schule nach Litauen ausweichen. Neben der Schule betreiben wir noch den Lehrbuchverkauf. Der Schule angegliedert ist ein kleiner Verlag, der unsere Lehrbücher herstellt und vertreibt. Und wir haben den ganzen Betrieb für die EU nach Lettland geholt. Und jetzt, gerade vor letzter Woche, hat der Sejm, das lettische Parlament, entschieden, dass der verminderte Mehrwertsteuersatz nicht mehr gilt für russische Erzeugnisse, Druckerzeugnisse. Das heißt, wir können in irgendeiner Sprache etwas drucken und zum verminderten Mehrwertsteuersatz von 5% vertreiben. Aber wenn Ihr Druck, Ihre Zeitung, Ihr Buch oder Ihr Lehrbuch in russischer Sprache erscheint, bezahlen Sie ab dem 1. Januar den vollen Mehrwertsteuersatz von 21%. Das ist eine klare Diskriminierung. Und für uns stellt sich natürlich jetzt die Frage eben, ob wir diesen ganzen Vertrieb jetzt nach Litauen bringen, das ist nicht weit, wo der verminderte Satz weiterhin gilt.
Sie sagten, es ist eine klare Diskriminierung. Könnten Sie dagegen klagen?
Ich nehme an, dass Klagen in Vorbereitung sind, weil nicht nur wir sind betroffen, wir sind ein relativ kleiner Verlag, aber es gibt natürlich größere Verlage, es gibt Druckereien, die sich auf den Druck russischsprachiger Bücher spezialisiert haben und es gibt den ganzen Buchhandel. Ja? Und Bücher sind ein Kulturprodukt, dass man jetzt einfach Bücher in einer Sprache auf diese Weise abstraft, ist mir nicht nachvollziehbar. Ich weiß aber auch nicht, ob eine solche Klage Erfolg hat. Ich weiß aber, dass sich sicher Juristen damit diese Tage auseinandersetzen und was dann kommt, werden wir im Januar sehen.
Sie hatten die eine Zahl schon eingeführt, 35% Russischsprachige in Lettland, obwohl nur in Anführungszeichen 25% ethnische Russen sind. Das heißt, es sind aber noch wesentlich andere Ethnien, die ebenfalls Russisch sprechen. Mhm. Das sieht fast ähnlich beziehungsweise mitunter auch ein bisschen anders aus in den anderen beiden baltischen Staaten, Estland und Litauen. Lettland nun wiederum hat ein richtiges Problem, was den Bevölkerungsschwund angeht. Und man könnte fast sagen, auch das Lettische ist damit als Sprache bedroht. Kann man nicht verstehen, dass Lettland seine Sprache retten will beziehungsweise in den Vordergrund rücken will, indem sie andere Sprachen, ja, ich will jetzt mal sagen, etwas sträflicher behandelt?
Ich habe vollstes Verständnis, dass die Letten den Schulbetrieb auf Lettisch umgestellt haben. Lettisch ist eine Sprache, die außerhalb von Lettland nirgends gesprochen wird. Und ich denke, das ist wahnsinnig wichtig für Menschen, die in Lettland bleiben wollen, leben wollen, arbeiten wollen, dass sie die lettische Sprache sprechen, lernen und sprechen. Aber ich komme ja selber aus einem Land, wo die Leute mehrere Sprachen sprechen. Es gibt doch überhaupt keinen Grund, die Zweitsprache zu bekämpfen. Und die ist halt für viele Letten Russisch oder es ist die Erstsprache. Es ist doch absolut kein Problem. Die Leute sprechen ja auch Englisch. Ja, es gibt Beispiele, wo das sehr gut funktioniert. In Irland lernen die Leute heute noch Irisch, oder? Aber Englisch ist dann die Verkehrssprache. Ich kann nicht nachvollziehen, dass man nicht beide Sprachen fördern kann. Und ich bin absolut der Meinung, dass Lettisch die führende Sprache sein muss. Es gab auch ein Referendum dafür. Ich meine, die Leute haben abgestimmt. Ja? Ein tiefgreifendes Problem in Lettland liegt natürlich auch darin, dass der russische Teil der Bevölkerung nicht an die Urne geht. Ja? Sie sind apathisch geworden. Die Wahlbeteiligung unter den russischsprachigen Letten ist einiges tiefer als unter den lettischsprachigen. Sie sind dann teilweise mitschuldig an der Situation, dass sie nie mitregieren konnten in den letzten 30 Jahren. Keine einzige der russischsprachigen Parteien hat seit der Unabhängigkeit 1991 die Möglichkeit gehabt, sich in eine Koalition einzubringen. Und das geht darauf zurück, dass russischsprachige Letten nicht an die Urne gehen. Ja? Ob das dann gereicht hätte, wenn es alle an die Urne gehen würden, das weiß ich nicht. Es kann natürlich auch Koalitionen geben, bei denen die russischen Parteien per se ausgeschlossen werden. Aber das Problem ist, dass diese Parteien, diese russischsprachigen Parteien viel zu klein sind, häufig an der 5%-Hürde scheitern, oder? Lettland ist ein demokratisches Land. Ein Teil des Problems, dass die russischsprachige Bevölkerung absolut apathisch ist und kein Vertrauen hat in die demokratischen Institutionen des Landes und deswegen nicht wählen gehen. Also meine Mitarbeiter passen da wunderbar ins Bild. Ich kann das nicht nachvollziehen. Wir haben viele Diskussionen gehabt, aber sie gehen nicht an die Urne. Und das ist mit ein Grund, dass natürlich die Mehrheit dann eben so entscheidet, wie sie sich entschieden hat in den letzten Jahren.
Das heißt, ich habe Sie richtig verstanden, dass es keine gesellschaftliche Kraft von Relevanz gibt, die sich gegen den Regierungskurs, was die russische Sprache betrifft, stemmt. Und die andere Frage in dem Zusammenhang, sind die russischsprachigen Letten, also diese Minderheit, sind die auf dem Sprung Richtung Russland, also dass sie Lettland verlassen wollen, oder haben sie sich tatsächlich eingeigelt in Lettland?
Der Großteil hat sich schon eingeigelt. Sie müssen sehen, dass diese russischen Letten teilweise noch nie in Russland waren. Die kennen das Land nicht und sicher nicht in den letzten 4 Jahren sicher nie dort gewesen. Es gibt Verwandtschaftsbeziehungen, auch wie gesagt, nicht nur zu Russland, auch zu Weißrussland, zur Ukraine. Aber viele von diesen russischsprachigen Letten haben wenig oder gar keine Beziehung zum großen Nachbarn. Von der jetzigen Generation ist ja mehrheitlich dort geboren. Natürlich sind nach der Annexion Lettlands durch die Sowjetunion viele Sowjetbürger nach Riga, speziell nach Riga gekommen und in andere industrielle Zentren des Landes, die ganze Zusammensetzung des Landes markant verändert hat. Aber wenn man geschichtlich argumentiert, muss man natürlich noch weiter zurückgehen. Ein großer Teil Lettlands gehörte mit Unterbrüchen seit 250 Jahren zum russischen Zarenreich, ja. Die Oberschicht waren vor allem Deutschbalten, also deutschsprachige Großgrundbesitzer. Also die Außenpolitik wurde in Petersburg gemacht. Und diese kulturelle Affinität geht lange zurück. Das hat nicht mit der Sowjetunion begonnen. Aber sie wurde natürlich massiv vorangetrieben nach 1945. Und da muss man die Letten auch verstehen. Die sind nicht freiwillig Mitglied der Sowjetunion geworden. Trotzdem, die Leute, die heute in Riga leben, in Riga geboren sind, die einen lettischen Pass haben und die einfach das Manko haben, dass sie halt zu Hause Russisch sprechen, darf man nicht diskriminieren. Nochmals, Leute unter 50 sprechen in der Regel beide Sprachen absolut ohne Probleme.
Ich habe die Zahl gelesen aus Litauen, dass nur 5% ethnische Russen im Land sind, aber 60% der über 25-Jährigen Russisch als Zweitsprache sprechen. Das sind ja beeindruckende Zahlen. Sie haben erneut eben gerade das Wort Diskriminierung in dem Zusammenhang benutzt. Gibt es in irgendeiner Weise von der EU Einflussnahme oder in irgendeiner Weise Gespräche mit Lettland, dass man darauf hinweist, dass man da ein bisschen aufpassen sollte mit der Diskriminierung, dass die so nicht gehe, dass man fordere, dass diskriminierungsfrei mit der russischen Sprache umgegangen wird?
Die gab es ohne Zweifel. Lettland ist im Jahr 2004 Mitglied der EU geworden und im Vorfeld hat man natürlich, wie bei allen Beitrittskandidaten, geschaut seitens der EU, dass eben diese Kriterien als Minderheitenschutz und andere rechtsstaatliche Kriterien eingehalten werden müssen. Die EU hat dann auch später Druck gemacht, vor allem auf Lettland, weil in Lettland eine große Zahl von Staatenlosen damals lebten, die eben Lettland nicht eingebürgert hat. Also die EU hat da schon eine wichtige Rolle gespielt, aber seit 2022 ist man natürlich sehr darauf bedacht, nicht den Applaus aus dem Kreml zu kriegen. Ja, ich denke, ich kann das nicht beweisen, aber ich gehe davon aus und ich habe auch wirklich nichts mehr gefunden. Ich habe da ein bisschen recherchiert. Es gab noch relativ spät von der European Broadcasting Union Bemühungen, dass der lettische Rundfunk die russischen Programme nicht abschaltet. Aber das haben sie jetzt trotzdem gemacht. Und es gibt keine russischsprachigen Programme mehr im lettischen Rundfunk, bis auf einige private Radiostationen. Ja. Das kann nicht im Sinne sein einer Konsolidierung der Gesellschaft. Und man hat das abgeschaltet und ich habe es nicht irgendwie irgendwas gehört, seitens der EU oder der EBU, dass dies irgendein Problem darstellen würde. Die haben heute weder russischsprachige Fernsehkanäle noch russischsprachige Radiokanäle. In Lettland gibt es nicht mehr. Und das hat man irgendwo einfach stillschweigend jetzt akzeptiert. Und ich gehe davon aus, man macht da kein großes Geschrei daraus, weil man eben, ich sag's mal so, diesen Applaus aus dem Kreml nicht haben will. Ja, und deswegen berichten auch die Medien sehr zurückhaltend über Dinge, die eigentlich gehen.
Letzte Frage, was denken Sie, wenn der Ukraine-Krieg, der ja eine Ursache für diese Entwicklung ist, wenn das in naher oder ferner Zukunft beendet ist, denken Sie, dass sich die Situation der russischen Sprache in Lettland, aber auch in den anderen baltischen Staaten wieder verändern wird zum Positiven oder ist das eine unumkehrbare Entwicklung?
Ich glaube, sie wird sich sicher stabilisieren und vielleicht gibt es auch eine positive Kehrtwendung. Aus einem ganz einfachen Grund. Die Wirtschaft hat unter diesen Maßnahmen enorm gelitten. Ja. Also man muss sich vorstellen, dass natürlich zusammen mit der sprachlichen Diskriminierung, die es meiner Meinung nach gibt, auch die Güterflüsse komplett gestoppt wurden. Ja. Es kommt fast nichts mehr nach Lettland rein. Lettland war ein Transitland für russische Güter und hat ganz gut verdient dabei. Ja. Irgendwann mal, wenn dieser schreckliche Krieg mal vorbei ist, wird man sich dann schon die Frage stellen, ja, und wie geht's weiter in einem Land, das unter einer massiven Abwanderung leidet, in einer strukturellen Wirtschaftskrise sich seit 3-4 Jahren befindet, mit einer hohen Inflation, steigenden Kosten, steigenden Steuern. Es muss was geben und die Investoren kommen nun mal aus dem Osten, ja. Man kennt sich, man kennt die Sprache, die Kultur. Und man kennt sich sehr gut, das sind Nachbarn. Ja? Also diese Schließung der Grenzen, im großen Teil eben auch für Güter, wird wahrscheinlich rückgängig gemacht werden müssen, wenn das Land sich wirtschaftlich entwickeln will.
Die Regierung Lettlands geht mit mehr oder weniger subtilen Mitteln gegen die russische Sprache vor. Wir haben uns darüber mit Walter Denz unterhalten, einem Schweizer Unternehmer, der in Russland und in der lettischen Hauptstadt Riga Sprachschulen betreibt. Vielen Dank, Herr Denz, für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Peter.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Seit Donald Trump erneut im Weißen Haus regiert, werden frühere Verbündete behandelt wie Vasallen und Bittsteller. Auch die Schweiz musste erleben, dass ihr knallhart Zölle auferlegt wurden, die nicht nur nach Erpressung aussahen, sondern es auch waren. Wirtschaftsvertreter reisten nach Washington und kamen mit deutlich besseren Zöllen wieder. Aber schnell machte der Vorwurf die Runde, man habe Trump Geschenke und Versprechungen gemacht. Wir wollen darüber und über anderes mit Dominik Feusi sprechen, dem stellvertretenden Chefredakteur des Magazins Nebelspalte. Herzlich willkommen, Herr Feusi.
Ja, herzlichen Dank.
Herr Feusi, Donald Trump agiert als US-Präsident ganz offen, als würde er alle anderen Staaten erpressen. Viele sprechen davon, dass auch andere Präsidenten Freunde und Verbündete angeblich so behandelt haben, eben nur nicht so offen wie Donald Trump. Waren die Schweizer Unternehmer viel zu naiv im Umgang mit Donald Trump?
Ich glaube, die Politiker waren zu naiv. Die Unternehmen haben immer gewusst, dass amerikanische Außenpolitik Machtpolitik ist und immer war. Es gab solche Druckversuche nach dem Zweiten Weltkrieg, es gab sie im Kalten Krieg, dann die ganze Geschichte mit den nachrichtenlosen Vermögen in den 90er und 0er Jahren, die Geschichten mit den Steuerregimes in den 10er Jahren und so weiter und so fort. Oder ich meine, die USA waren immer ein Freund der Schweiz und wir waren Freunde der USA, aber nicht, wenn es um harte Interessen geht. Da ist jedes Land für sich unterwegs.
Sie sagen, die Politiker waren naiv. Das heißt, gab es überhaupt keinen Plan B?
Das weiß ich so nicht, aber angesichts dessen, was ich weiß, vermute ich, dass es nie einen Plan B gab. Das hängt auch damit zusammen, man kann das ablesen, wie eigentlich diese 39% in diesem schlechten Telefonat vom 31. Juli 2025 zustande gekommen sind. Es war nämlich so, es gibt verschiedene Versionen, aber alle sind sich einig, die Schweiz hat versucht, Donald Trump beizubringen, dass die ganze Geschichte mit diesem Handelsbilanzdefizit, das die USA mit der Schweiz haben, dass das alles nicht so schlimm sei. Und ich glaube einfach, das ist ein Kardinalfehler. Wenn man ihn nur ein bisschen kennt, weiß man, man sollte den amerikanischen Präsidenten, auch wenn es ökonomisch richtig ist, dass ein Handelsbilanzdefizit nicht per se etwas Schlechtes ist, aber er hat seinen Leuten versprochen, ich werde das ändern, ich werde etwas tun. Und dann muss man nicht hingehen und so tun, als könne man jetzt den amerikanischen Präsidenten, egal welcher, aber insbesondere diesen, irgendwie darüber aufklären, dass ein Handelsbilanzdefizit, dass er komplett falsch liegt und alles nicht stimmt. Das war halt nicht so gescheit.
Hatte die Schweizer Wirtschaft, die Schweizer Politik also eigentlich keine echte Wahl und musste mit ihm dieses Dealmaking eingehen?
Da gibt es auch zwei Varianten. Es ist bekannt gegeben worden von einem der Unternehmer, Freddy Gantner, der auch im Weißen Haus dabei war, der dann nach diesem 31. Juli kontaktiert wurde und in das sogenannte Team Switzerland aufgenommen wurde, dass die Schweiz eben bereits im Mai oder Ende April offenbar einen Deal gehabt habe, dass aber die Schweizer Prozesse viel zu lange gedauert hätten und dass darum dann die ganze Geschichte ein Ende nahm, das völlig anders ausging. Das ist auch meine Information. Es gab einen 10%-Deal, nachdem die Briten einen 10%-Deal bekommen haben. Und dann aber hat man sich verheddert, auch weil insbesondere zwei Departemente Bedenken hatten bezüglich unserer noch nicht genehmigten Abkommen mit der Europäischen Union, den sogenannten Rahmenverträgen. Und so wurde es dann plötzlich über Vernehmlassungsverfahren und Konsultation von außenpolitischen Kommissionen und so weiter, wurde es plötzlich Sommer. Und man hat dann der Schweiz auch gesagt, ja, wissen Sie, jeder nächste Deal muss noch besser werden für Donald Trump. Und der Zug für einen noch besseren Deal war halt abgefahren. Umso erstaunlicher ist, was für einen Deal wir jetzt Mitte November bekommen haben.
Wie gut sind denn die jetzt ausgehandelten Zölle für die Schweiz?
Ja, wir sind zurück auf 15% Maximalzoll, aber es sind sehr viele Ausnahmen, die wir noch bekommen haben, insbesondere für pharmazeutische Produkte, aber auch für Flugzeugteile, ganze Flugzeuge und so weiter und so fort. Die Liste ist ziemlich lang. Wenn man das gewichtet auf das Handelsvolumen, dann zahlen wir in Zukunft etwa 7% Zoll auf unseren Exporten in die USA. Und das ist ein sehr guter Deal, insbesondere weil wir keine Zugeständnisse gemacht haben, irgendwelches Gas zu kaufen oder so. Das Einzige, was die Unternehmer, also die Privaten, nicht der Staat, zugesagt hat, sind 200 Milliarden an Investitionen in den USA. Das wird auch dazu führen, dass gewisse Arbeitsplätze möglicherweise nicht in der Schweiz aufgebaut werden, sondern eben in den USA. Aber ich glaube, das ist verschmerzbar und vor allem, weil es sich eben um privates Geld handelt und nicht irgendwie um Dinge, die die Schweiz als Staat, respektive wir als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler bezahlen müssen.
Das heißt, die Schweizer Unternehmerschaft ist zufrieden mit diesem Deal oder macht sie das eher zähneknirschend?
Meine Informationen sind, dass man sehr erleichtert ist über diesen Deal und dass man mit viel schlimmeren Dingen gerechnet hat. Es ist aber immer noch so, dass es natürlich schwierig ist und dass auch andere Firmen sich überlegen werden, wo investieren wir? Bauen wir vielleicht irgendwas in den USA? Das ist ja das Ziel von Donald Trump. Und irgendwo muss ich auch sagen, ja, das hat eben, wie erwähnt, das hat er seinen Wählern versprochen. Das versucht er zu erreichen. Darum verstehe ich das ein Stück weit. Für uns ist die Lage sicher nicht einfach, aber es ist ja schon interessant, wie die schweizerische Industrie trotz auch zum Beispiel dem harten Frankenkurs ist eigentlich der Anteil an unserer Volkswirtschaft der Industrie nur leicht rückläufig. Das heißt, die Industrien, die Unternehmer, die schaffen es immer wieder halt mit ganz besonderen Produkten, auch trotz hohen Löhnen hier und einem harten Franken, schaffen sie es trotzdem kompetitiv zu bleiben. Vermutlich, weil sie besondere Dinge herstellen und nicht leicht zu ersetzen sind durch chinesische Industrieprodukte zum Beispiel oder andere asiatische Konkurrenten.
Sie haben den Namen Alfred Gantner schon ins Spiel gebracht von der Partners Group. War tatsächlich ein Segen für die Schweizer Wirtschaft, für den Verhandlungserfolg oder ist er ein zwielichtiger Geselle?
Nein, er war ein Segen. Überhaupt diese sechs Personen, übrigens die Mehrheit aus dem Kanton Genf, muss man auch wieder mal sagen, weil viele in der Deutschschweiz haben manchmal Mühe mit unseren französischsprachigen Patrioten, die sich immer so als staatsgläubig herausstellen. Aber es waren vor allem Leute aus der Romandie, die halt Donald Trump gesagt haben, okay, wir investieren in den USA und das wird das Handelsbilanzdefizit eben verringern. Und deshalb hat man ihm auch eine Rolex-Uhr geschenkt, um zu zeigen, die Uhr läuft Richtung Handelsbilanzdefizit null. Und Alfred Gantner ist ein unglaublicher Unternehmer, was er aufgebaut hat. Ich habe die Zahlen jetzt nicht gerade im Kopf, aber die Partners Group ist weltweit engagiert. Mehrere 10.000 Angestellte arbeiten in Firmen, die ganz oder teilweise der Partners Group gehören. Er ist ein Macher, der investiert in Unternehmen, sie zum Erfolg führt und dann teilweise auch wieder verkauft und so weiter. Das ist aber eine wichtige Tätigkeit. Geld dorthin bringen, wo es Ertrag erwirtschaftet. Und genau das hat er faktisch jetzt auch gemacht. Und weil er in den USA auch studiert hat, er hat natürlich gewusst, wie Amerika funktioniert. Auch die anderen, die teilweise dabei haben, haben gute Beziehungen in die USA. Und ich glaube, das war halt schon ein wichtiger Türöffner für die ganze Geschichte.
Die von Ihnen schon erwähnte Luxusuhr ist ja nicht das Einzige, was einige zum Corpus Delicti gemacht haben.
Ja.
Die Jusos haben deswegen Klage eingereicht, weil sie mehr oder weniger Korruption oder Bestechung vermuten. Wie stichhaltig ist diese Klage und vor allem welchen Erfolg hat sie oder welche Erfolgsaussichten?
Es hat überhaupt keine Erfolgsaussichten. Auch eine ähnliche Klage von zwei grünen Parlamentsabgeordneten wird abgelehnt werden, weil verschiedene Dinge nicht erfüllt sind, die erfüllt sein müssen. Es ging in diesem Gespräch einfach um mit diesen Geschenken, also das andere war dieser berühmte Goldbarren. Da ging es wirklich darum zu zeigen, Donald Trump, eben wir bringen dieses Handelsbilanzdefizit weg. Wir helfen dir sozusagen beim Erfüllen deiner Versprechen gegenüber deinen Wählerinnen und Wählern. Und beim Goldbarren ging es darum, der kam wirklich von einem Unternehmer, der im Goldraffineriegeschäft tätig ist und der, ich glaube in Oklahoma, wenn ich es richtig im Kopf habe, eine solche Raffinerie eröffnet. Und er hat ihm diesen Goldbarren geschenkt und gesagt, diese Goldbarren werden in Zukunft in den USA hergestellt. Ein symbolisches Geschenk, um zu zeigen, es ist uns ernst mit diesem Wegbringen des Handelsbilanzdefizites.
Die Schweizer sind ja sehr stolz auf ihre Basisdemokratie, so nenne ich sie mal. Hat dieser Deal, der da ausgehandelt wurde, irgendein demokratisches Geschmäckle oder ist es ein Frevel an der Schweizer Demokratie?
Nein, es ist ja erst eine Joint Declaration, die unterzeichnet wurde, die aber bereits wirksam wirkt und zwar rückwirkend auf den 15. November. Das hätte niemand erwartet bei uns, aber das Ganze muss ja jetzt noch richtig ausgehandelt werden. Man hört einen Vertrag zwischen den beiden Ländern und der kommt dann ganz normal ins Parlament und dagegen können dann die Jusos und die Grünen oder wer auch immer auch ein Referendum ergreifen. Ich wünsche dann aber viel Vergnügen in diesem Abstimmungskampf, wenn die Wahl ist 15% oder eben effektiv 7% versus 39% Zoll bei unserem, man muss es halt einmal sagen, wichtigsten Handelspartner. Es gibt kein anderes einzelnes Land, mit dem wir derart intensive Wirtschaftsbeziehungen haben wie die Vereinigten Staaten von Amerika.
Das heißt, ich habe Sie richtig verstanden, Sie sehen kein Problem, dass Wirtschaftsvertreter, die ja nicht gewählt wurden vom Volk, Dinge aushandeln, die für die ganze Schweiz gelten und damit ja auch Effekt für alle Schweizer verursachen und nicht Politiker, die gewählt wurden, eigentlich solche Verhandlungen führen sollen.
Also man muss halt konkretisieren, es wurde da von diesen 6 Unternehmen nicht verhandelt. Es wurde nur gesagt, wir helfen dir, Donald Trump, beim Wegbringen dieses Handelsbilanzdefizites. Nachher ging insbesondere die Chefin, die Staatssekretärin für Wirtschaft, Helene Budliger, die hat dann die Deals ausgehandelt und am Gespräch selber soll Trump nur seinen Handelsminister gefragt haben, ist der Deal good, also ist der Deal gut, den du mit den Schweizern hast und der soll genickt haben und dann war es in trockenen Tüchern. Also es ist schon richtig, wenn man fragt, haben die verhandelt oder haben die einfach die Türe geöffnet? So wie es mein Stand des Wissens ist, haben sie nur die Türe geöffnet und nur wirklich halt darauf hingewiesen, wir helfen dir beim Handelsbilanzdefizit. Die richtigen Verhandlungen haben dann aber die Personen aus Bundesrat und Bundesverwaltung durchgeführt.
Lässt sich vielleicht etwas lernen aus dieser Art der Verhandlungen für die Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU?
Ja, die sind halt schon beendet, aber ich bin halt auch der Meinung, mit der EU wäre das vermutlich zwar nicht gegangen, weil ich weiß nicht, seit wann die EU auf Unternehmer hört, oder? Aber grundsätzlich finde ich natürlich schon, es ist ein Erfolgsrezept der Schweiz, dass Unternehmer eine Rolle spielen. Und muss noch mal sagen, also diese 6 Unternehmer, die sind da in dieses Team Switzerland, dass man in diese Arbeitsgruppe gegangen, die haben nie irgendwas dafür bekommen, oder? Sie durften wahrscheinlich mitfliegen, wenn sie in die USA fliegen mussten. Aber das ist letztlich ein patriotischer Akt, oder? Das sind Menschen, die die Schweiz gern haben und deshalb Zeit und auch Geld und Investitionen eingesetzt haben für eine Senkung der Zölle mit den USA. Und ich finde, das zeugt ein bisschen von diesem Kit, den die Schweiz zusammenhält, von dem viele, auch journalistische Kollegen von mir, das Gefühl haben, ja, das sei jetzt altes Zeug, man muss jetzt alles dem Staat übergeben und der Staat kann das sowieso besser. Nein, viele Dinge kann eben der Staat nicht besser. Im Gegenteil, wenn es um so wirtschaftliche Beziehungen geht, gerade bei einer Person wie Trump, glaube ich, sind die Unternehmer eben die richtigen Absender von Botschaften, die sagen, wir machen was in deinem Land.
Eine Schweizer Unternehmerdelegation hat bei US-Präsident Donald Trump deutlich bessere Zölle für die Schweizer Wirtschaft ausgehandelt. Allerdings stehen sie bei einigen im Verdacht, das mit teuren Geschenken erkauft zu haben. Über den Gesamtkomplex haben wir uns unterhalten mit Dominik Feusi. Er ist stellvertretender Chefredakteur des Magazins Nebelspalter. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Feusi.
Danke für die Unterhaltung.
Damit sind wir am Ende unserer heutigen Kontrafunk-Aktuell-Sendung. Ich verweise Sie gerne auf unsere Live-Sendung 18.20 heute Abend ab 18 Uhr. Wenn Sie uns Anregungen, Hinweise, Lob oder Kritik senden wollen, schreiben Sie bitte an info@kontrafunk.radio. Damit darf ich mich einmal mehr für Ihr ungebrochenes Interesse und Ihre Loyalität bedanken. Und in der Hoffnung, dass Sie uns gewogen bleiben, wünscht Ihnen und mir ein herzliches Auf Wiederhören, Ihr Andreas Peter.